Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Also ich habe auf jeden Fall meinen Traumjob gefunden. Und das weiß ich auch montags morgens, wenn der Wecker klingelt. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und wenn du fragst, was könntest du sonst noch machen? Eigentlich gibt es keine wirkliche Alternative. Es gibt für mich nur das, was ich jetzt mache. Mhm. Ich glaube, ich kann auch nichts anderes annähernd so gut. Mich erfüllt, glaube ich, auch nichts anderes. Und ich bin jetzt 54 und es war ja auch ein Werdegang dahin, dass ich jetzt hier bin. Und ich habe ja auch mal rechts und links geguckt. Aber genau das ist es. Und ich hoffe, ich kann in dieser Art sowohl als Unternehmer und aber auch immer noch ganz viel als Therapeut, also mit den Händen handwerklich behandeln jeden Tag, dass das noch ganz lange so weitergeht. Also eine Alternative wäre undenkbar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Job oder Flop, wie viel Traum ist dein Beruf? Heute gehen wir bis an die Schmerzgrenze und vielleicht auch ein Stückchen weiter. Das ist zumindest das, was die meisten von uns mit dem Beruf meines heutigen Gastes verbinden. Ich spreche heute mit Markus Moll, Physiotherapeut und Unternehmer aus Hannover. Markus sagt, wenn er kein Physio geworden wäre, wäre er Skifahrer. Keine perfekte Technik, aber große Liebe für sanfte Schwünge im Schnee. In seinem beruflichen Leben dreht sich alles darum, Menschen wieder in Bewegung zu bringen, vom Alltag bis zum Sport. Wie viel Traum tatsächlich in diesem Beruf steckt, wenn Schmerzen, Motivation und Zeitdruck mit auf der Liege sitzen und was es braucht, damit Therapie nicht nur Aua, sondern am Ende auch Aha wird, verrät Markus uns hoffentlich heute im Gespräch. Markus, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank, schön, dass du dir Zeit nimmst und von Hamburg her bis nach Hannover gekommen bist und wir hier zusammen sitzen können.
Sehr, sehr gerne. Du hast ja vielleicht schon mal ein, zwei Folgen reingehört, bevor wir gleich wirklich in Medias Res gehen und über dich, deinen Weg und deinen Job sprechen, habe ich so ein paar schnelle Fragen vorbereitet, die ich auch dir gerne heute natürlich stellen würde. Hast du Lust?
Ja klar, los.
Lieber Markus, bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Eher Frühaufsteher geworden.
Früher auch nicht.
Nee, früher auch nicht.
Bist du introvertiert oder extrovertiert?
Ich glaube, es gibt mehrere Gesichter. Grundsätzlich, glaube ich, bin ich zugewandt und extrovertiert, aber ich höre auch total gerne zu und brauche oft gar nicht reden, je nach Umfeld und um was es geht. Ich höre mir sehr gern an, was andere zu erzählen haben.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug im Job?
Wahrscheinlich werden jetzt alle glauben, ja klar, die Hände, er ist Handwerker und ich sehe mich auch als Handwerker. Aber das mit Abstand Wichtigste ist auf jeden Fall Kopf, Verstand, Sinne offen zu sein. Und das merke ich, denn das ist am Abend am meisten abgenutzt. Da mag ich nicht mehr reden, da bin ich müde. Mir tun nie die Hände weh, mir tut nie irgendwas körperlich weh. Aber manchmal bin ich abends so müde, dass ich keine WhatsApp mehr schreibe, sondern eine Sprachnachricht schicke, weil der Kopf leer ist. Also ich glaube, es ist die geistige Arbeit tatsächlich.
Ja, das musst du gleich nochmal erklären. Und ich finde auch schön, dass du schon sagst, du siehst dich als Handwerker und nicht irgendwie als was anderes. Auch da komme ich später nochmal drauf zurück. Was ist denn ein absolutes No-Go in deinem Job?
Wow, das ist eine gute Frage. Du, die könnte ich dir so schnell gar nicht beantworten. Was bei uns hier ein Thema ist, es kommt ein Patient zu uns, männlich, weiblich, jung, alt. Wir gehen in einen Raum, der ist abgeschlossen. Man ist mit der Person alleine. Es ist ja, eine gewisse Nähe, intime Atmosphäre. Und dann muss diese fremde Person sich vielleicht ausziehen. Oder man fasst jemanden an, den man gerade 3 Minuten kennt. Und das ist immer schon so eine besondere Situation, wo ich glaube, wo man als Therapeut einen gewissen Abstand haben muss, eine gewisse Natürlichkeit, ganz viel Professionalität mit rüberbringt. Und No-Go ist, das von meinem Patienten sozusagen zu ignorieren, wenn er sagt, es geht noch nicht, ich brauche dann noch ein bisschen. Man sieht ja auch eine gewisse Zurückhaltung und vielleicht macht man die erste Behandlung dann sogar mit Kleidung, weil die Situation es erfordert. Also da jemanden sozusagen zu überrumpeln ist, glaube ich, ein No-Go.
So ein bisschen Empathie so für die Situation zu haben, oder?
Ich glaube, das ist eine Basis für uns. Mhm. Wir glauben, Patient und Therapeut finden sich. Mhm. Das muss passen, das muss matchen, man muss gut sprechen, man muss in die Augen gucken können. Man möchte als Therapeut sagen, ich kann dich anfassen. Manche möchte man auch nicht anfassen und umgekehrt. Der Patient möchte vielleicht auch nicht jeden angefasst werden oder man möchte auch nicht mit jedem über gewisse Dinge reden, die auf jeden Fall unter die Schweigepflicht fallen. Mhm. Ich glaube, das muss sich finden, um gute Arbeit leisten zu können.
Mhm. Eine meiner Lieblingsfragen direkt am Anfang. Was schätzen denn Leute an dir, die dich nicht mögen?
Was schätzen Leute an mir, die mich nicht mögen?
Wenn es die überhaupt gibt.
Natürlich gibt es die. Auch ich weiß gar nicht, ob ich das weiß, weil wenn man sich nicht mag, ist man vielleicht auch nicht ehrlich zusammen, man vermeidet sich und sagt dem anderen nicht auf den Kopf etwas zu. Ich glaube, die mich nicht mögen, mögen an mir nicht, dass ich konsequent bin. Und ich hatte mal eine Patientin, die sich über fehlendes Mitgefühl beklagt hat. Mhm. Die war krank und wir haben ganz viel zusammen gearbeitet. Und ich habe ganz viel für sie gemacht, unser Netzwerk bedient und viel telefoniert. Aber Mitgefühl mit Patienten fällt mir so ein bisschen schwer, weil ich sehe am Tag 10, 15, 22 Patienten. Wenn ich nach Hause gehe, kann ich nicht mit ihr Mitgefühl haben. Mitgefühl habe ich im Freundeskreis, mit meinen Kindern, mit der Familie. Aber das ist doch sehr sachlich, das Ganze. Und da hätte sie gern mehr Mitgefühl. Mhm. Und das ist schwierig. Ich bin jemand, der versucht, Hilfestellung zu geben, Sachen zu lösen, zu entwickeln, aber nicht Mitgefühl. Ich bin eher der Spiegel als derjenige, der dann über den Kopf streichelt. Ich glaube, das muss die Familie, der Freundeskreis des Patienten, der Patientin leisten. Vielleicht sind es die beiden Sachen, ja.
Aber ich glaube, jeder ist da vermutlich anders, aber ich glaube, diese Sachlichkeit macht es ja dann auch aus. Du musst ja dann nicht sagen, ach, liebe Arme oder lieber Armer, sowieso, tut mir leid, wie du dich da fühlst. Natürlich hast du diese Empathie ja drin und würdest ja diesen Job nicht machen können.
Na klar.
Aber am Ende geht es ja darum, dass du denen Probleme löst, die sie halt haben oder zumindest den Weg zeigst, wie sie diese Probleme lösen können. Und das muss halt mit einer gewissen Sachlichkeit.
So sehe ich das auch. Und wenn jemand in der Behandlung anfängt zu weinen, dann weiß ich, wo die Taschentuchkiste ist. Das wird gereicht. Und ich weiß, der nächste Patient, das verschiebt sich jetzt, weil dieser Patient braucht jetzt diesen Moment mehr Zeit, auch wenn ich vielleicht gar nichts tun kann, aber wir können das jetzt hier nicht abbrechen, weil die Situation gerade nicht funktioniert und alles andere nach hinten raus verschiebt sich. Und ich hoffe, dem Patienten durch die Präsenz was anbieten zu können. Aber wenn ich abends nach Hause gehe, dann denke ich da nochmal dran. Trotzdem kann ich mein Privatleben und mein Umfeld ganz normal gestalten, auch wenn sowas passiert ist. Ich glaube, das kann ich ganz gut trennen und das möchte ich auch nicht anders.
Und schon die letzte Frage von unserer schnellen Fragerunde. Welcher Job würde dich denn noch reizen, außer deinem eigenen und vielleicht den Job als Skifahrer?
Also grundsätzlich habe ich für Essen und Trinken ganz viel übrig. Ich finde das super. Möchte das, glaube ich, aber nicht als Job machen, Koch. Also, weil das ist dann Stress, aber das im Privaten machen zu können und sich damit zu befassen, finde ich super. Und so ganz viel Achtung habe ich so zum Beispiel so vor Ingenieuren, für Sachen berechnen und so mit den Naturwissenschaften, weil ich das überhaupt nicht kann.
Ja, ich auch nicht.
Aber da gucke ich hoch, wo ich denke, boah, was ihr da so baut und berechnet, wo ich denke, das würde ich schon gern können und umsetzen, aber auch, weil ich da keinerlei Talent zu habe. Also hohen Respekt vor diesen Leistungen. Vielleicht wäre sowas in der Richtung. Ja,
ich frage mich bis heute, das ist wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, es ist Physik, aber wie können diese ganzen dicken Schiffe schwimmen? Für mich ist das einfach ein Buch mit 7 Siegeln.
Genau das ist es. Ich finde es faszinierend. Also ja. Schiff ist ein tolles Beispiel.
Markus, vielen lieben Dank für die schnellen Einsichten sozusagen in den ersten 5, 6 Fragen. Jetzt natürlich geht's in medias res. Wir wollen so ein bisschen mehr über Physiotherapie, über deinen Weg dort erfahren. Würdest du sagen, du hast deinen Traumjob gefunden?
Also ich habe auf jeden Fall meinen Traumjob gefunden. Und das weiß ich auch montags morgens, wenn der Wecker klingelt. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und wenn du fragst, was könntest du sonst noch machen? Eigentlich gibt es keine wirkliche Alternative. Es gibt für mich nur das, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich kann auch nichts anderes annähernd so gut. Mich erfüllt, glaube ich, auch nichts anderes. Und ich bin jetzt 54 und es war ja auch ein Werdegang dahin, dass ich jetzt hier bin. Und ich habe ja auch mal rechts und links geguckt. Aber genau das ist es. Und ich hoffe, ich kann in dieser Art sowohl als Unternehmer und aber auch immer noch ganz viel als Therapeut, also mit den Händen handwerklich behandeln jeden Tag, dass das noch ganz lange so weitergeht. Also eine Alternative wäre undenkbar.
Nimm uns mal mit an die Anfänge. Also war dir schon direkt klar, ich werde irgendwann Physiotherapeut, oder wie hat das bei dir angefangen?
Das entwickelte sich, glaube ich, so Richtung Oberstufe, so mit LKs wählen. Ich war damals sehr, man sieht es heute nicht mehr, sehr dem Sport verhaftet. Ich bin Straßenradrennen gefahren.
Das sieht man immer
noch.
Das
ist lange her. Ich war 20 Kilo leichter als heute. Dann fällt man auch mal, hat Kontakt zu Ärzten, zu Physiotherapeuten. Ich dachte, boah, das finde ich eigentlich spannend, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Einmal was tun zu können, aber auch ganz viel so Wissenschaft dahinter. Wie funktioniert der Körper? Wie ist Physiologie? Wundheilung? Also all diese Dinge. Und dann war klar, ja, dann machst du auf jeden Fall Zivildienst. Also für die jungen Hörer, die das nicht kennen. Junge Männer gingen damals zum Wehrdienst oder eine Alternative,
ein Ersatzdienst.
Wehrersatzdienst, das waren bei mir 15 Monate und das habe ich mir auch ganz bewusst in einem Krankenhaus gewählt, weil ich sagte, okay, du willst in die Richtung, da guckst du rein, habe dann Medizinstudienplatz gekriegt, habe mit dem Studium angefangen und habe im Studium aber gemerkt, oh, hier Multiple Choice, das kannst du nicht, dieses Ankreuzen, das ist überhaupt nicht deins. Du musst, glaube ich, noch mehr mit den Händen machen und bin dann durch das sogenannte Physikum gefallen, das ist so eine Art Vordiplom, und habe dann gesagt, okay, das, die Richtung gefällt dir, du findest es total super. Das ist also der Weg, der mich dahin bestätigt hat. Also
dieses ganze Gesundheitsthema.
Genau, Gesundheitsthema, rausfinden. Ich finde das ja auch spannend. Also andere lesen Krimis, wir lesen Bücher und gucken, woher kommt das. Das ist mein Ding, aber vielleicht ist meine Rolle woanders und nicht mit dem langen weißen Kittel und dem Stethoskop. Und dann gab es schon immer zu Oberstufenzeiten, also Humanmedizinstudium oder Physiotherapie. Und dann ist es am Ende die Physiotherapie geworden. Bin dann nach Hannover zurückgekommen, nach Studienabbruch. Und dann ging es so, ja, eine klassische Ausbildung ist das in der Physiotherapie.
Früher war das ja auch noch alles Selbstzahler, ne? Oder meistens zumindest.
Genau, also, Ausbildung, ne? Genau das. Also ich musste meine Eltern noch mal bitten um Schulgeld. Ich selber habe nachts gearbeitet um mein WG-Zimmer. Ich habe damals in einer Fahrschule gewohnt, total witzig, was? Ja, klasse Zeit. Wie auch immer, gehört ja vielleicht auch nicht her, aber das war schon nachts gearbeitet, Geld für Miete, Schule, Reisen war schon damals ein Hobby, da musste auch immer ein bisschen was für übrig bleiben. Und so macht man halt so eine Entwicklung und irgendwann mit 27, genau, war die Physiotherapie-Ausbildung abgeschlossen und dann ging es ins Berufsleben.
Du hast es gerade schon mal so zwischendurch erwähnt, du siehst es ja eher als Handwerk, als irgendwie ein Medizinstudium, es ist ja auch was anderes. Aber irgendwie finde ich, ist genau Physiotherapie dazwischen, weil es ist auf der einen Seite natürlich ein Handwerk, du arbeitest mit deinen Händen, du schaffst was mit deinen Händen, nämlich meistens im besten Fall Verspannungen lösen und muss man erzählen, was man noch, Gelenke einrenken, ich weiß nicht, was man da alles macht, auf jeden Fall braucht es aber auch ein Riesenmaß an Wissen über den menschlichen Körper, also wie funktioniert der Körper überhaupt, das heißt, es ist ja in meiner Welt mehr als ein Handwerk, sondern eigentlich ist es ja so ein Mix aus beidem. Siehst du das, also klar, du siehst jetzt nicht mehr als Handwerker, aber eigentlich bist du doch auch Mediziner, oder nicht?
Also zum einen habe ich einen Teil des Studiums, Medizinstudiums absolvieren dürfen und sehe natürlich, wie profund da die Ausbildung ist im Vergleich zum Physiotherapeuten. Trotzdem ist es so, wenn ich beispielsweise ein Gelenk untersuche, muss ich vorher wissen, was untersuche ich eigentlich? Ich muss ein Gefühl im Kopf haben, die Anatomie im Kopf, das Know-how, um zu gucken, ob das, was ich da fühle, dem entspricht, was ich erwarte oder dem entspricht, wo ich denke, da könnte das Problem liegen. Also ich glaube, das theoretische Wissen ist unser Know-how, mit dem wir arbeiten. Aber was unterscheidet uns oft von Ärzten beispielsweise? Dass wir den Patienten viel häufiger sehen dürfen. Der Arzt muss beim ersten Termin eine Diagnose stellen. Wir gucken uns den vielleicht 2-3 Termine erstmal an und können auch sagen, oh, ich habe mich vertan, das Problem ist vielleicht noch ein anderes.
Mhm.
Und bei diesem Weg dahin, das zu entwickeln, bewegen wir, fassen wir an, testen wir Spannung, machen eine Probebehandlung, geben was mit, um beim nächsten Mal eine Kontrolle zu bekommen. Das heißt, im Hinterkopf diese Theorie ganz viel, aber am Ende ist es dann, wie ich finde, doch ganz viel spüren, tasten, vergleichen, Erfahrung. Passt diese Spannung an deinem rechten Ellbogen, Dominik, zum Beispiel mit deiner restlichen Körperspannung zusammen? Mhm. Oder ist das gar nicht zu Dominik passend? Und dann sind wir wieder im Handwerk. Und das Theorie-Know-how ist, glaube ich, was du brauchst, um die Dinge überhaupt spüren zu können.
Würdest du dann sagen, es ist am Ende mehr Wissen oder mehr Erfahrung in deinem täglichen Arbeiten?
Wissen.
Wissen?
Wissen. Weil Erfahrung, was ist, manche sagen, du brauchst Erfahrung. Klar brauchst du Erfahrung, aber was ist Erfahrung wert? Wenn ich 10 Jahre auf den gleichen Punkt drücke, komme ich nicht weiter. Wenn ich aber das Wissen habe, kann ich innerhalb eines Jahres mit dem Wissen den Druck an diesem Punkt ganz anders beurteilen.
Mhm.
Warum gibt es viele sehr gute junge Therapeuten, die etwas machen, sich daran entwickeln, an dem Test? Und warum gibt es vielleicht auch viele Therapeuten, die letzten 20 Jahre immer noch auf den Punkt drücken, ohne zu hinterfragen, warum? Also ich glaube, Wissen schlägt immer Erfahrung.
Hm.
Das kann man aber unterschiedlich sehen.
Ja, ich glaube, beides irgendwie spielt ja ineinander dann ein, so ein bisschen. Also es ist zumindest meine Erfahrung auch bei anderen Themen oder mit anderen Gesprächen, dass dann sozusagen so ein Mix aus beidem ja am Ende
ist. Klar, manches Wissen kriege ich auch nur über Erfahrung.
Hm.
Ne? Das ist, ich brauche dieses Wiederholen. Der Blick oder unterschiedliche Wissensquellen auf das Problem.
Mhm.
Manche Sachen verändern sich und irgendwann schließt sich so ein Kreis. Aber nur Erfahrung, es muss einhergehen. Und Wissen ist ganz wichtig. Immer wieder neu hören, probieren. Ja, glaube ich schon.
Gibt es bei dem Beruf des Physiotherapeuten, ähnlich wie bei Ärzten, auch so spezialisiert auf SportlerInnen, auf alt, auf Kind, auf jung, gibt es da so unterschiedliche Ausrichtungen? Und was macht ihr hier genau dazu zu sagen, wir sitzen hier in Hannover bei den Sportstrategen? Wie heißt das ganze Komplex genau hier?
Ja, vielleicht erzähle ich kurz einen Satz
sehr
zu
gerne
uns, wenn das okay ist, wenn das passt. Wir besteht aus 2 Ärzten, meinen Kollegen und ich. Und wir 4 sind schon lange in Hannover im Sport in unterschiedlichen Funktionen tätig.
Mhm.
Und wir haben uns ausgetauscht, wir telefonieren abends, bis unsere Frauen sagten, könnt ihr nicht mal zusammen was machen, dann müsst ihr abends nicht mehr telefonieren, sondern könnt das beim Kaffee tagsüber besprechen.
Mhm.
Und wir hatten auch das Bedürfnis, Physiotherapie anders zu sehen, weiterzuentwickeln, wie wir es im Leistungssport erleben. Dieses Hand in Hand, dieses auf Augenhöhe Trainer, Ernährungswissenschaftler, Arzt, Physio und dann im Mittelpunkt den Patienten, in dem Fall ursprünglich den Sportler zu haben. Und wir brauchen das unter einem Dach. Wir glauben, in der Physiotherapie und in der Betreuung, so wie wir sie hier betreiben, ist viel, viel mehr möglich, als wenn man da so eine One-Man-Show hat. Und dadurch ist dieses Gebäude hier auch entstanden. Wir haben oben eine orthopädische Praxis mit 5 Orthopäden.
Mhm.
Wir haben unten ein Sanitätshaus, die ganz spannende Einlagenmodelle machen, Vermessungen. Und wir haben hier einmal mit der Reha, wir haben hier 3 Trainingsflächen. Wir haben eine Physiotherapie, wir haben knapp 1200 Quadratmeter. Wir sind hier ein Team von über 30 Mitarbeitern, wo Frontdesk, also Anmeldungen, Physiotherapeuten, unterschiedliche Trainer, Coaches mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind. Wir haben einen Ernährungswissenschaftler, auf den wir total stolz sind, dass wir den mit dem Konzept hier eingebunden haben. Und das ist sozusagen so unser tägliches Habitat, mit dem wir dann unterschiedliche Dinge bearbeiten. Und zu deiner Eingangsfrage,
mhm,
ja, bei uns gibt es auch Spezialitäten.
Mhm.
Also wenn bei uns zum Beispiel ein Patient kommt oder letztendlich es geht darum, ein Baby oder ein Kleinkind zu behandeln mit gewissen neurologischen Schädigungen, jemand mit einem Schlaganfall, also Erwachsene mit neurologischen Schädigungen, das können wir nicht.
Mhm.
Da sind wir nicht ausgebildet. Wenn aber was Sportliches ist, was Orthopädisches, was Operatives, ein Bruch, ein Riss, eine muskuläre Verletzung, du bist umgeknickt, hast ein neues Knie, Kreuzband, eine Schulterverletzung. Das können wir, glaube ich, richtig gut,
mhm,
weil wir es viel machen, weil wir hier so aufgestellt sind, um das zu behandeln. Wir haben die Testbatterien Und wenn du das dann viel behandelst, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Wissen oder Erfahrung, mhm, du brauchst das Wissen und musst dann aber auch diese Patienten regelmäßig behandeln und nicht nur 3 Kreuzbänder im Jahr, sondern permanent 3, 4 Kreuzbänder, die du kontinuierlich begleiten, mhm, kannst. Und das ist sozusagen unser Schwerpunkt. Das Ganze natürlich noch sportbezogen, weil wir hier haben medizinierten Freizeitsport, aber auch Profisport behandeln. Wir haben 3 Leute, die kümmern sich hier nur um die Profi-Handballmannschaft im Ort oder, mhm, in der Stadt, in dem Fall Hannover-Burgdorf. Und das ist so unser Schwerpunkt. Und innerhalb des Teams gibt es dann aber auch so Schwerpunkte, dass jemand sagt, mhm, oh, CMD, also die Behandlung von Kiefergelenksproblemen, mhm, das ist mein Steckenpferd. Und andere sagen, oh, Mensch, mit dem Fuß kann ich überhaupt nichts anfangen, aber die Hand zu behandeln, das liebe ich. Und dann gucken wir natürlich, wenn Patienten kommen, bei welchem Kollegen, Therapeut, Ansprechpartner platzieren wir sie. Aber im Großen und Ganzen immer chirurgisch, orthopädisch, ja.
Also Ergotherapie ist dann auch mit drin? Oder
sagst du Ergo das? Haben wir nicht im Haus. Mhm. Da haben wir Netzwerkpartner für, mhm, Schienenbau, für Ergotherapie, wo wir hinvermitteln. Was wir sowieso grundsätzlich sehr viel machen, dass wir sagen, wir nutzen das Netzwerk, was wir hier nicht haben, können wir eine Empfehlung, mhm, aussprechen. Und damit es am Ende wieder so ein Komplettpaket mit so einer Versorgung wird, wie wir es gerne vorleben.
Mhm. Also habt ihr auch den Vorteil der kurzen Wege hier, wenn irgendwas ist, dass ihr auch die Arztpraxen oben habt und habt ihr direkt das Sanitätshaus.
Ganz genau.
Alles direkt mit drin.
Ganz genau.
Gibt es denn grundsätzlich so Ausrichtungen bei Physiotherapie, dass man sagt, man macht nur dies oder nur jenes? Oder gibt es denn auch Physiotherapeuten, die so neurochirurgische Sachen machen?
Ja, also eine Bekannte von mir hier Richtung Lehrte raus, die behandeln fast ausschließlich Kinder und Jugendliche, mhm, den ganzen Krankheitsbildern in diesem Zusammenhang.
Ah, okay.
Dann gibt es Praxen, die ganz viel Hausbesuche machen. Mhm. Dann gibt es Praxen, die vielleicht, weil sie gegenüber einen Arzt haben, der ganz viele Füße operiert, natürlich sich um das Thema Füße, während natürlich ein Schulterproblem oder Rückenschmerz in jeder Praxis vermute ich mal behandelt werden. Ja, weil das ist so wie für einen Bäcker das Brötchen backen, das haben alle viel und oft als Patienten, weiß ich.
Mhm. Spannend, spannend. Ich hatte ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ich habe so einen kleinen physiotherapeutischen Background, also Teil meiner Familie waren oder sind immer noch Physiotherapeuten und ich finde es immer sehr beeindruckend, auch wenn sie dann so erzählen, was sie dann kommt ein Patient dann oder eine Patientin hin, kann sich kaum bewegen und nach 4, 5, 6 Sitzungen wirklich sitzen die Leute weinend vor denen und sagen, bedanken sich, wie es denen geholfen wurde, weil sie seit Jahren einfach diese Schmerzen hatten und jetzt selbst befähigt werden, dass sie weg sind. Habt ihr auch solche Geschichten hier, dass du diese Dankbarkeit oft mitbekommst?
Also grundsätzlich ist das ein Beruf, glaube ich, der einen sehr glücklich machen kann. Mhm. Weil du oft Entwicklung siehst, du kriegst unheimlich oft Dankeschön, dass Leute sich wirklich bedanken, dass Leute eine Postkarte schicken, weil sie jetzt hier einen Halbmarathon gelaufen sind, was nach einer Verletzung nicht ging. Oder also das ist schon, man kriegt da schon sehr viel, mhm, Wärme zurück und wirklich, wirklich Dankbarkeit. Und ich glaube, jeder hat so ein paar Geschichten, wo es einen Fall gab, wo er sich besonders reingekniet hat, was einem besonders wichtig war, wo man ganz viel erreicht hat. Vielleicht war es man gar nicht selber, sondern das Umfeld passte, mhm, auch. Sprich, der Patient hat super mitgearbeitet. Alle anderen drumherum haben mitgeholfen. Und am Ende gibt es ein tolles Ergebnis. Und das macht dann alle stolz, wie das so bei jedem, beim Schauspieler vielleicht der Applaus ist oder so.
Boah, schon die schön, Leute, ne? Die gerade und fröhlich hier rauslaufen.
Ja, oder die Postkarte, die man dann kriegt von einer Veranstaltung oder ein Foto oder eine Nachricht nochmal. Mhm. Ich konnte wieder Ski laufen, der erste Winter nach meiner Kreuzbandverletzung. Boah. Das freut das Team total. Also das.
Hast du so eine Geschichte mitgebracht?
Ja, ich habe eine mitgebracht. Ich habe natürlich drüber überlegt und habe eine mitgebracht, weil das ein Sportler ist, ein Handballer ist, der jetzt die letzten Jahre, obwohl er jetzt Mitte 30 ist, nochmal wieder wahnsinnig in den Fokus, mhm, rutscht. Der spielt jetzt in Stuttgart, Namen nenne ich jetzt hier nicht. Den hatte ich als Patient und der hatte eine Verletzung an der Hand und das ist ziemlich genau, ja, war auch in der Osterzeit, weil wir Karfreitag gearbeitet haben, Ostersamstag und Ostersonntag, Ostermontag. Ich kam mal wieder von Hamburg und bin in die Behandlung, habe meinen Sohn mitgenommen, die kannten sich auch schon. weil wir eine sehr enge Zeit hatten. Mhm. Und wir haben die Hand so hingekriegt, dass er wieder spielen konnte, wurde dann auch für die Nationalmannschaft nominiert. Die Hand hielt, er ist zum Spielen mit nach Rio gefahren und ist dann mit einer Bronzemedaille wieder gekommen. Und das hat uns einfach total gefreut, weil wenn meine Kinder dann im Fernsehen sagen, hier Papa, da ist dein Patient. Und ich habe immer geguckt, hält die Hand und vor allem fässt ihn keiner an. Wehe, ein anderer Spieler verletzt ihn. Genau. Man war sehr nah dran und dann kam er nochmal in die Praxis dann nach den Spielen, hat sich bedankt beim ganzen Team und das nochmal wieder so dies dankbar und das macht dann schon ein bisschen stolz und freut einen. Also der hat jetzt nicht gespielt, weil ich seine Hand behandelt habe, sind wir ehrlich, aber ich glaube, man war ein kleines Rädchen in diesem Puzzle und am Ende kam er mit der Medaille wieder, die Hand war verheilt und wie gesagt, er spielt bis heute vielleicht so gut wie Jahre nicht mehr. Und es war die Wurfhand. Und wenn ich ihn jetzt im Fernsehen sehe, sie funktioniert immer noch. Und das freut mich einfach.
Na, glaube ich. Es ist ja immer so, wenn man etwas mit Leidenschaft A macht und B auch mit einer gewissen Professionalität, geht man eigentlich oftmals mit so einem anderen Blick durch die Welt. Also kannst du noch Menschen normal anschauen, ohne direkt zu scannen und zu analysieren, okay, da ist was schief und da ist was nicht ganz gerade?
Nee, das kann ich nicht, aber ich kann total entspannt drüber hinweggucken. aber das ist jetzt eine Steilvorlage, wenn diesen Podcast meine Kumpels hören. Als wir im Sommer am See lagen oder im Freibad waren und dann ja ging eine hübsche Frau entlang und die sagt, boah, guck dir mal die Beine an, ist die hübsch. Und ich sagte immer nur, ja, aber die linke Schulter hängt runter, die hat einen Senkfuß und die Rotation der Hüfte stimmt nicht. Und nach dem dritten Kommentar haben sie einfach gesagt, ey, hörst du mal bitte auf. Ich sagte doch, die ist doch trotzdem wahnsinnig hübsch, aber seht ihr das nicht? Und in meinem Freundeskreis sind fast alle tatsächlich Ingenieure. Und die haben das dann so nicht gesehen. Aber ich fand trotzdem die Person unheimlich hübsch und sehenswert, aber guckte mit anderen Augen drauf. Und das ist bis heute so, ohne es zu bewerten.
Kommen denn Leute zu dir aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis sagen, hier Markus, kannst du nicht mal, da zwickt was und da habe ich was. Also dass du nur noch quasi auch als privater Markus nur noch drücken und schieben und ziehen darfst?
Ich glaube, das kennt jeder Physiotherapeut.
Ja.
Ich glaube, das kennt auch jeder Arzt. Ich glaube, auch jeder Lehrer, der auf eine Party kommt, wird von jemandem angesprochen in der Küche mit einem Bier in der Hand und erzählt eine Geschichte aus der Schule. Und so ist es bei uns auch. Und der Umgang damit ist es einfach. Also grundsätzlich ist es ja Wertschätzung, wenn jemand sagt, Mensch, gönnst du mal und ich vertraue dir, sodass es mich dann gar nicht stört. Wenn es dann ernsthaft ist, müssen wir ein anderes Setting wählen. Das geht dann nicht in der Partyküche sozusagen. Wenn es dann zu viel ist, dass man, hey, lass uns mal über was anderes reden, dann kann man das, glaube ich, auch kommunizieren. Aber jeder Physio kennt das. Mach mal hier, guck mal da. Ich glaube, es gehört dazu.
Berufsrisiko quasi.
Ja.
Jetzt hast du ja schon mal so ein bisschen was erzählt, was du so den Tag über machst. Aber wie würdest du denn jemandem erklären, was du tust, der gar nicht weiß, was ein Physiotherapeut macht?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt tatsächlich nur meine rein physiotherapeutische Tätigkeit sehe, wie sieht so ein Tag aus? Also ich habe einen Tag, der ist geplant im Rahmen meiner Arbeitszeiten und unser Frontdesk plant mir da Patienten ein. Im Idealfall kenne ich sie schon, weil ich sie schon mal behandelt habe, aber auch ganz viele, die neu sind. Und dann kommt der Patient rein, nennen wir ihn mal Dominik. Hey Dominik, wo drückt der Schuh? Was kann ich für dich tun? Und dann öffnet sich so eine Schublade und dann erzählt Dominik, was er über sich erzählen möchte. Und da gucke ich mir das an, im Zusammenhang mit dem Rezept der Verordnung, die ich habe im Idealfall, vielleicht sogar schon MRT-Bilder, Bericht vom Röntgen. Wie passt das mit meiner Tätigkeit zusammen und was kann ich für dich tun? Vielleicht bin ich auch gar nicht der richtige Ansprechpartner. Sowas gibt es auch. Das heißt, was macht ein Physiotherapeut? Erstmal, er hört zu, lässt sich darauf ein, was die Person Dominik mir gegenüber preisgeben möchte. Und wir erarbeiten nach Anamnese und Befund einen Plan. Wenn ich sage, Mensch Dominik, für deine Schulterprobleme müsstest du das und das machen. Und Dominik sagt, meinen Tagesablauf gibt es aber nicht her. Ich sage, okay, Dominik, dann müssen wir es anders machen, aber dann müssen wir an deinen Zielen gucken. Dann funktioniert das mit dem Ziel, Handball spielen, Beachvolleyball, Aufschlag mit der Schulter nicht so, sondern wir beide müssen realistische, smarte Ziele gemeinsam führen. Also Physiotherapeuten macht auch ganz viel mit Education und Kommunikation. Mhm. Und dann entwerfe ich einen Plan für mich. Was mache ich? Was machst du? Wo sehe ich uns in 2 Behandlungen, in 5, in 2 Monaten, in 6 Monaten? Und gucken, wollen wir diesen Weg zusammen gehen? So sieht zum Beispiel so ein typischer Erstkontakt aus. Und dann korrigieren wir das Ganze. Beim zweiten Termin gucke ich mir das nochmal an, ob mein Eindruck sich bestätigt oder ob ich völlig falsch lag. Oder Dominik sagte, nee, die Schulter ist doch nicht mein Hauptproblem. Ich glaube, das Knie geht gar nicht. Ich kam ja kaum die Treppe hoch. Da müssen wir nochmal wieder ein bisschen anpassen. Mhm. Und so begleitet man das gemeinsam. Ich nehme mir mal gerne noch einen zweiten Kollegen mit ins Boot, falls ich was übersehe und jeder guckt ein bisschen anders drauf. Aber wir haben immer wieder einen Plan, den wir sehr strukturiert, gemeinsam, ganz wichtig, erarbeiten.
Ich muss es leider gestehen, ich glaube, ich wäre der schlechteste Patient, den du jemals irgendwie hattest, weil ich bin auch schon Jahre in physiotherapeutischer Behandlung, weil ich habe dann dieses typische Bürokrankheit, Rückenproblem, unterer Rücken und so. Und ich weiß immer, was ich tun soll. Ich kenne die ganzen Übungen, aber ich mache sie nicht. Ich bin zu Hause, ich weiß, es dauert 10 Minuten morgens oder abends und trotzdem mache ich sie nicht. Ich kann dir nicht erklären, wieso. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie Gemütlichkeit oder Faulheit oder irgendwas. Und ich mache dann die Übung, wenn ich wieder die Schmerzen habe und sonst nicht.
Schmerzdiszipliniert, klar.
Ja, aber das ist ja voll dumm.
Natürlich.
Hättest du denn, weil ich finde diese Zielgeschichte finde ich ganz gut. Ich glaube, vielleicht wäre ich so ein Mensch, der einfach drastischer hören müsste von den Physiotherapeuten, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Von wegen, ja, du willst mit deinen, ich habe 2 3-jährige Söhne, du willst mit denen noch auf dem Klettergerüst klettern. Wenn du so weitermachst, wird es in 3 Jahren nicht mehr gehen. So, ich glaube, sowas bräuchte ich. Auch mal ganz klar von der professionellen Stimme anstatt von mir selbst, damit ich das tue. Wie kannst du so Menschen wie mir einfach so ein bisschen in den Hintern treten, dass wir das dann auch tun, was man ja zusammen erarbeitet auch. Ich bin dann auch immer so, ich gehe dann rein und sage, ja klar, macht Sinn und ich mache die Übung, ja klar. Dann kommt da ein Meeting dazwischen, dann komme ich da später von der Arbeit, dann muss ich da früher aufstehen und schon ist die Woche vorbei und ich habe nichts gemacht. Mein typisches Problem und ich krieg's nicht gelöst. Vielleicht ist es auch ein bisschen Selbsttherapie heute, unser Gespräch, dass ich hier rausgehe und nachher so einen Fahrplan habe. Kann ja auch sein.
Ja, das ist natürlich etwas, was wir ständig haben. Ich glaube, das ist 2 Seiten. Zum einen heißt es dann für mich, wenn ich jetzt Dominik dein Therapeut wäre, ich muss dir andere Tools mit an die Hand geben. Wir müssen eine andere Art von Gespräch führen. Wir müssen andere Pläne für dich setzen. Du brauchst andere Reminder. Es kann sein, dass ich dir abends eine WhatsApp schreibe. Hey Dominik, bevor du ins Bett gehst, mach bitte deine 3 Übungen. So, wenn ich dir das 3-mal geschickt habe, geht dir das so auf den Sack, da hast du überhaupt gar keinen Bock mehr drauf.
Vielleicht das kannst du ja nicht für 50 Patienten machen.
Nee, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, aber wir haben ganz viele in dieser Richtung, dass wir für diese Personen Aufhänger wählen. Mhm. Ich bin selten jemand, der sagt, wenn du das nicht machst, dann darfst du das nicht mehr. Oder wenn du das nicht machst, kannst du nicht mehr klettern. Sondern mein Vokabular wäre ein ganz anderes, das dich motiviert, das dich abholt. Du konntest hier ein bisschen unsere Räumlichkeiten sehen. Heute Morgen waren die Recken hier, 15 Handballprofis. Mhm. Da fliegen hier die Gewichte, die arbeiten. Die Jungs sind athletisch, die sind fit. Und wenn ich mit dir hier durchgehe, dann nimmst du einen Spirit mit.
Ja, voll.
Und wir haben ja ein sehr positives Wording auch. Das nimmst du mit. Viele Leute sagen, ey, ich will zu dieser Community gehören. Aber wenn ich zu dieser Community gehören möchte, dann muss ich was ändern, dann muss ich was an mir arbeiten. Und die geben mir alles an die Hand. Hey, ich möchte das. Und wir haben hier eine Trainingsmöglichkeit, das heißt im Prinzip ein Fitnessstudio auch hier drin. Und unsere Kunden trainieren immer 12 Wochen am Stück. Das nennt sich individuelle Trainingsbetreuung, wo wir ganz viel Personal Training haben. Wir nehmen dich immer an die Hand. Du kriegst deinen Trainingsplan aufs Handy, kannst es im Urlaub machen, kannst es zu Hause, kannst mit dem Coach kommunizieren. Das heißt, dir ist alles vorgegeben. Wir haben alles da. Und diese Schwelle, es nicht zu tun, wird immer geringer, weil wir dir eh alles abnehmen und eh keine Ausrede gefallen lassen. Aber wir machen auch dir darum smarte Lösungen, die Hürde so niedrig, dass du es machen kannst. Machen mit dir ein Zeitmanagement, bauen dir die Übung so, dass sie für dich passt. Und ich baue dir in deinem Alltag Brücken, dass wenn du deinen Rechner hochfährst, an eine Übung denkst. wenn der Kaffee durchläuft, denkst du an eine andere Übung. Und wenn du deine Kinder ins Bett bringst, weißt du, beim Decke aufschütteln mache ich anschließend noch 5 Liegestütze. Und das geht in deinen Alltag. Und so helfen wir dir, Brücken zu bauen. Und das klappt richtig gut. Dann gehen wir wieder durchs Gym. Der erste Profi grüßt dich schon, weil ihr habt euch schon 3-mal gesehen. Ja. Ihr habt vielleicht schon mal an der gleichen Maschine trainiert und du denkst, hey, cool, Markus, was kann ich als nächstes tun? Ich glaube, das läuft über Motivation. Und dann holt dich ein Stück weit der Alltag wieder ein. Dann diszipliniert dich der Schmerz. Und dann findest du aber hoffentlich wieder in dein Doing, in deine Routine. Und das ist, glaube ich, eine Hauptaufgabe uns Physiotherapeuten, Routinen zu entwickeln mit Kunden, mit Patienten.
Also erziehen, dann natürlich auch körperlich helfen, Routinen entwickeln. Also eigentlich bist du viel, viel mehr als nur ein Physiotherapeut, sondern wie so ein Helfer quasi fürs gesundheitliche Leben, so ein kleiner Planetensystem, was du dann da aufbauen
kannst. Ja, aber so ist es ja oft auch. Ne? Und das ist die Leute, wenn du keine Zeit hast, musst du gucken, dass du deine Übungen früher am Morgen machst. Und nicht abends, wenn du müde bist, weil du neben deinen beiden Dreijährigen einschläfst, wenn du sie ins Bett bringst. Soll es geben, habe ich gehört.
Ja, so
meine Kinder Abend. Sind ein bisschen größer jetzt.
Jeden Abend, das ist so gemein.
Also was passt zu dir? Ne? Wie sieht deine Pause aus? Wie ist deine Routine? Und da muss man einfach helfen. Und das kann der Patient oft nicht wissen, aber wir können es ihnen mitgeben, weil wir die Möglichkeiten und da vielleicht auch tatsächlich wieder Erfahrung haben.
Jetzt schaut man ja, so wie ich auch oder viele andere, auf den Job drauf und sieht dann so ein paar Aspekte, wo man denkt, okay, du kannst den ganzen Tag hier in Sportklamotten rumrennen, du bist dann im Fitnessstudio unterwegs und es ist einfach super entspannt, trinkst hier mal einen Kaffee, machst da ein Schnäckchen und so. Aber es gibt ja auch noch die andere Seite von so einem Job, den man dann halt hat und für dich ist es ja ein Traumjob. Aber was ist denn so das vielleicht nicht so ganz traumhafter in deinem Job, was man von außen denkt, aber was in Wirklichkeit auch gar nicht so ist?
Also erst noch mal zu den Punkten, die du genannt hast. Also das muss man sich beim Physiotherapeuten mal vorstellen. Ich brauche nie eine Krawatte binden.
Also?
Ich brauche kein Hemd bügeln. Ich kann auch keine Hemden bügeln. Ja, ich
kann es wirklich. Früher nur den Ausschnitt, den man sieht und dann das Jackett drüber. Genau,
ich renne ganz an Sportschuhen rum. Ich kann so viel Sportschuhe kaufen, wie ich will, weil ich das auch geil finde. Aber ich kann sie immer beruflich tragen. Ich habe nie Nachtschicht. Ich schlafe fast jede Nacht zu Hause. Wie viele Kumpels habe ich, die unterwegs sind? Das sind alles Vorteile, die sollte man echt nicht vergessen. Du bist hier in einem sehr gesunden Umfeld. Das heißt, bei uns trinkt keiner Kaffee mit Zucker. Hier ist überall Meal Prep. Wir haben in der Küche, also du bist in einem sportlich gesunden Umfeld, wo du genug Schlaf kriegst, wo du, ich brauche nicht aufs Dach, wenn es windig ist oder im Winter wie manche Berufe. Das ist schon echt schön bei uns. Wenn wir wollen, machen wir die Übung mit. Wenn ich im Sitzen arbeiten möchte, geht das. Wenn ich das im Stehen möchte, ich habe ganz viele Möglichkeiten, meinen Körper so einzusetzen, wie es für mich gut und gesund ist. Also nochmal dafür, ich glaube, das sieht man oft nicht. Und klar, jetzt hier in einer Sporthose, in einer Golfhose, was auch immer rumrennen, geht auch unbequemer. Ne? Im Sommer im Shorts, im Job, ich meine, wer kann das schon?
Das stimmt.
Auch das geht. Was ist so unser Need, wo ist es vielleicht für uns ein bisschen schwierig, dass wir schon eine enge Taktung haben. Also ich habe zum Beispiel nie mein Smartphone bei mir. Ich gucke morgens rein und abends sozusagen, bin da nicht gut erreichbar. Ich möchte es nicht in der Behandlung haben. Ich weiß, in 20 Minuten habe ich den nächsten Patienten, obwohl ich jetzt noch mehr machen möchte oder ich eigentlich ein bisschen mehr Zeit brauche. Wie eingangs erwähnt, so in Notsituationen nimmt man sich die, aber trotzdem finde ich es auch höflich, dem nächsten Patienten gegenüber pünktlich zu sein. Weil pünktlich ist wieder Professionalität und wir wollen professionell sein, weil wenn ich es nicht bin, warum soll der Patient seine Übung machen? Warum soll er pünktlich zur Behandlung sein? Warum soll er die Dinge machen, die wir zusammen erarbeitet haben, wenn ich jedes Mal 5 Minuten zu spät komme? Das passt einfach nicht. Darum haben wir schon teilweise die Uhr im Nacken, um in dem Zeitplan einfach auch zu bleiben. Und das kann schon anstrengend sein. Ja.
Und wie, das würde mich jetzt konkret interessieren, wenn du jetzt deinen Tag vollgetaktet hast mit alle 20 Minuten, alle halbe Stunde einen neuen, hast vielleicht mal eine Stunde Pause dazwischen, weil halt jemand fehlt und so. Machst du morgens sozusagen so ein Meeting und guckst an, wer kommt, weil einige sind neue dabei, einige Bestandspatientinnen und dass du dann nochmal sich so reinguckst, okay, was war denn da jetzt nochmal genau? Oder hast du das so gut im Blick, dass du dann weiß, okay, wenn die Person vor einem steht, okay, das war das, da haben wir letztes Mal stehen geblieben oder wie läuft das da ab?
Also es ist eine gute Frage. Alle die Kollegen, wir sind jetzt hier mit 16 Therapeuten, sitzen morgens beim Kaffee in der Küche, fahren Rechner hoch und gehen alle Patienten durch.
Okay.
Kommt der Patient, was habe ich letztes Mal notiert? Mhm. Also wir haben auch in der Dokumentation, dass wir immer einen Ausblick formulieren. Mhm. Vielleicht übernehme ich einen Patienten, weil ein Kollege erkrankt ist, damit der Termin nicht ausfällt, übernehme ich den. Da muss ich mich natürlich komplett einlesen, dass wenn der Patient kommt, ich zumindest den Überblick habe, um dann dort weitermachen zu können, was der Kollege notiert hat. Mhm. Oder auch wenn ich weiß, nächstes Mal will ich eine gewisse Übung erarbeiten und das braucht Vorbereitung, dass ich im Gym schon Vorrichtungen treffe und alles da habe, der Raum frei ist und so weiter. Mhm. Ich glaube, in unserem Beruf ist Planung und Vorbereitung das A und O.
Um auch diese Zeiten einhalten zu können halt auch. Ne?
Zum einen und trotzdem effektiv zu arbeiten. Mhm. Was ist das Wesentliche? Was wollen wir heute? Was ist heute unser Ziel? Und was machen wir beim nächsten Mal?
Mhm. Ja? Du hast ja schon gesagt, es ist ja dein Traumjob, so Physiotherapeut zu sein. Was macht denn für dich generell einen Traumjob aus?
Ein Traumjob macht für mich aus, also ich habe zum Beispiel nicht das Thema, wenn montags morgens der Wecker klingelt.
Die Motivation ist da.
Das ist brennt. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ich habe immer Lust dazu. Mhm. Aber du sagst es eingangs, es ist ja nicht nur die Physiotherapie, die mir ganz wichtig ist, sondern ist ja auch bei der Größe, ich habe noch eine zweite Praxis, die etwas kleiner ist, schon ein gewisses Unternehmertum. Mhm. Und dazu sagen, wir entwickeln jetzt was, wir entwickeln junge Leute. Wir waren gerade bei uns in der Lounge, haben uns einen Kaffee gezogen. Mhm. Da saß ja schon ein kleines Team, die kümmern sich um Firmenkunden. Das ist so ein Baby, was wir die letzten Jahre und dieses Jahr besonders vorantreiben. Wie kommuniziert man mit dem Kunden? Wen schickt man dahin? Wie ist die Dokumentation? Das war diese Taskforce, die da vorhin auf dem Sofa saß. Mhm. Das sind neue Sachen, die machen total Spaß, weil ich daran teilhaben kann. Mhm. Und so ist immer irgendetwas, wo wir sagen, boah, da wollen wir uns entwickeln, da haben wir eine Idee, da gehen wir hin, da ist nochmal eine Amtveranstaltung, was ist drumherum, die Physiotherapie aus meiner Sicht ergänzt und auch ganz wichtig ist. Und das macht's neugierig, es macht's nie gleich, sondern es ist immer anders und
immer was dazu.
Immer was dazu und wenn ich in der Behandlung bin, die Tür zu ist, dann bin ich so in meinem sicheren Umfeld. Weiß ich alles, da kann ich alles, ziemlich viel, glaube ich, da fühle ich mich sicher. Und wenn ich den so einen Raum verlasse und was dann auf mich zukommt, hier ist noch was, da ist noch was, hier stürzt der Rechner ab, warum geht die Lüftung nicht? Das macht es dann natürlich auch zur Challenge. Und wenn ich in meinem Raum wieder bin mit meinem Patienten 1:1 oder auf der Trainingsfläche, ja, das ist Wohnzimmer, da weiß ich natürlich immer, was zu tun ist.
Mhm. Wie volatil ist denn sowas, wenn es um Fortbildungen geht? Also ist ständig irgendwie was Neues da, was man wieder einarbeiten muss? Oder sagt man, man hat so die Basis, weil der Körper ist ja der Körper, da verändert sich ja auch nicht viel. Oder gibt es in deinem Bereich immer viele neue Erkenntnisse? Wie ist da so eine Taktung? Muss man da irgendwie jedes halbe Jahr eine Fortbildung machen, weil das vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist? Oder wie ist das?
Es gibt tatsächlich gewisse Vorschriften für Praxisleitung oder für die fachliche Leitung, gewisse Dinge abzulegen, was Fortbildung angeht. Mhm. Gewisse Punkte, gewisse Inhalte. Was ich auf der einen Seite super finde, dass man da dran bleibt. Auf der anderen Seite, jemand, der Bock hat, macht es sowieso.
Ja.
Ich glaube, das geht eh von alleine. Wer keine Lust hat und irgendwo das Wochenende absitzt, wird es auch nicht mit in den Alltag nehmen. Mhm. Also ob das so sinnvoll ist und ob das die richtige Form ist, kann man sicherlich drüber reden. Aber man sieht das zum Beispiel, wenn ich auf Veranstaltungen gehe oder einen Vortrag halte oder sich selber was anhört, man trifft ja gewisse Leute immer wieder. Mhm. Und das sind alle die dann Lust zu haben, da auf dem Samstag zu sitzen oder die abends sich noch irgendwo hinsetzen. Und dann ist man ja unter seinesgleichen und dann entwickelt sich das und man denkt drauf rum und klar, der Körper verändert sich nicht, aber die Sicht darauf verändert sich und das, was man drüber weiß, verändert sich. Mhm. Und es gibt auch Dinge, die macht man jetzt wieder, aber eigentlich dachte man, das ist Quatsch und jetzt macht's wieder jeder.
Ah, okay.
Und vielleicht gibt's Dinge, von denen wir glauben, die sind total wichtig. Da stellen wir in 10 Jahren fest, vielleicht war das Blödsinn, doch nicht so wichtig. Mhm. Also da ist ganz viel Bewegung drin. Und am Ende muss man gucken, was ist wirklich evidenzbasiert, was ist wissenschaftlich, was ist empirisch mit meinem Patienten, aber was passt auch zu mir. Ja? Also ich bin, wenn du mich hier siehst, ich bin nicht so der Yoga-Typ, so sehe ich nicht aus. Ich würde nichts meinem Patienten für Yoga zeigen. Ein Kollege, der total Yoga-affin ist, kann die gleichen Dinge mit dem Patienten über die Yogaschiene machen und tolle Ergebnisse kriegen.
Also viele Wege führen nach Rom.
Total, total. Und da wieder Patient und Therapeut suchen, finden sich und am Ende zählt das Ergebnis.
Also wie in der Psychotherapie halt ähnlich, dass dann Patient und Therapeut sich finden müssen, weil sonst, wenn die Chemie nicht stimmt, dann kann auch sozusagen das Endprodukt nicht gut werden.
Psychotherapie kenne ich mich nicht mit aus,
ja, aber hört man oft grundsätzlich schon, dass sozusagen so ein Matching halt auch da sein sollte, irgendwie menschliches. Ja. Gab es denn trotz dessen irgendwie mal einen Moment, bei dem du gesagt hast, ich hau jetzt hier alles in den Sack, ich habe keinen Bock mehr, ich werde jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bootsverleiher auf Mallorca oder sowas?
Als das mit Corona losging, da gab es im März 20, sonntagsabends, diese legendäre Rede von Frau Merkel. Und am Montag und Dienstag hatten wir keine Patienten. Weil alle dachten, sie dürfen nicht in die Praxis kommen. Es war von der Kommunikation, von der Presse nicht eindeutig, wer darf. Natürlich durften die Patienten mit ärztlicher Verordnung zu uns kommen. Es war aber nicht klar anhand dieser Pressekonferenz. Und da hatte ich sowieso die Nächte nicht geschlafen und dann habe ich mich an dem Dienstag meiner Frau hingesetzt und gesagt, was ist denn, wenn es das jetzt hier war für mich? Wie weit ist die Praxis noch belastet? Wie weit sind die Kinder? Wie weit kannst du deine Stelle aufstocken? Was ist Worst Case? Wo können wir unsere Ausgaben einstampfen? Wo haben wir welche Abos? Wo können wir Urlaube absagen? Wo können wir komplett alles auf Null fahren, wenn jetzt vorbei ist?
Also richtig existenzielle Ängste.
Die absolut existenziell. Sind. Das habe ich jetzt nicht primär als Physiotherapeut, sondern dann ist es eher dieses Unternehmerische. Wie bezahle ich die Gehälter? Wie viel Luft haben wir? Wo haben wir Reserven? Und das war so eine Sache, wo ich dachte, boah, vielleicht will ich das jetzt hier nicht in den Sack hauen, sondern vielleicht wird es von Dritten jetzt meinen Beruf, so wie ich es bisher gemacht habe, beendet. Ich glaube, es geht immer weiter. Es gibt auch immer Lösungen. Aber das war eine schwierige Phase. Die hatte sich dann wieder eingespielt und viele schimpfen da auf die Bundesregierung und das Management. Aber wir haben die Soforthilfe sofort bekommen. Total unbürokratisch. Sie hat uns wahnsinnig geholfen. Für uns war es wirklich gut da und es ging dann auch weiter. Mitarbeiter hat dann gekündigt, ist nicht mehr gekommen, weil er ein kleines Kind hat und wir gar nicht wussten, was passiert mit diesem Virus. Das war eine wahnsinnig schwierige Zeit zwischen Entscheidungen fällen, optimistisch sein, selber aber privat nicht wissen, wie es weitergeht. Das war hart.
Also es war eine schwierige Zeit, aber du hattest jetzt nicht konkret eine andere Idee, was dann folgen würde direkt. Also du warst erstmal in dieser Situation zu sagen, okay, wie löse ich das Problem jetzt hier, ohne jetzt konkret zu sagen, okay, dann mache ich einfach den und den und den Job. Das nicht.
Nee, das in Sack hauen wie Bootsverleiher Mallorca oder dergleichen, das hatte ich tatsächlich nie. Vielleicht aber auch, weil ich in den Beruf gekommen bin und schon ein bisschen älter war. Also ich hatte Schule beendet, Zivildienst, das Studium, war zwischendurch noch im Rucksack, viele Monate Australien und also war ja schon mal so ein Schritt weiter, wo ich gedacht habe, okay, Leben geht nicht immer geradeaus und ich habe zwischendurch noch mal angewandte Gesundheitswissenschaften studiert, weil ich gedacht habe, was ist denn, wenn du deinen Daumen verlierst zum Beispiel oder nicht mehr am Patienten arbeiten kannst, vielleicht brauchst du ein zweites Standbein, also immer rechts und links meines Weges die Tür auch schon mal aufgemacht. Und vielleicht weiß ich auch deshalb so, dass das echt mein Traumjob ist, dass es genau das ist, weil ich gern rechts und links gucke, aber
am Ende wieder auf der Hauptstraße.
Auf meiner Hauptstraße, genau, lande und darum möchte ich das auch noch weiter und möglichst lange weitermachen. Ja.
Du hast gerade so ein bisschen angemerkt, dass diese Situation um Corona rum schon sehr fordernd war, sozusagen. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, du als Person, was stresst dich denn und was erfüllt dich?
Erfüllen, da fange ich mal mit an, weil es mir leichter fällt. Erfüllen tut mich diese Zusammenarbeit hier mit jungen Leuten. Wir haben ganz viele unter 30, die sind für mich jung.
Mittlerweile, ja.
Ja. was die für Ideen mitbringen, wie die das aufnehmen, wie die Sachen entwickeln, wie dieses Team hier wächst, was die mitbringen. ich will nicht sagen Vaterstolz, aber ich bin schon auf diese junge Truppe hier. Und das macht mich total glücklich. Das erfüllt mich hier an den Arbeiten, in den Räumlichkeiten, wie das angenommen wird. Doch, das erfüllt mich, da bin ich echt, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön. Das ist ein ganz gutes Gefühl, aber auch nach wie vor eine erfolgreiche Behandlung. Mhm. Und eine erfolgreiche Behandlung heißt nicht, der Patient ist top gesund, sondern wir haben richtig gut zusammengearbeitet, haben viel erreicht im Rahmen dessen, was möglich ist. Es gab eine hohe Compliance, das ist für mich eine erfolgreiche Behandlung. Und das erfüllt mich. Was mich manchmal stresst oder auch ein bisschen ärgert, ist die Kommunikation mit Krankenkassen und Absetzung von Leistungen, die vollbracht worden sind. Und es geht am Ende immer um Formalien. Mhm. Die Leute, die das in den Krankenkassen machen, sind ja keine schlechten Menschen, um Gottes Willen. Und unser Krankensystem, jeder, der mal im Ausland war, ist auch gar nicht so schlecht. Es könnte besser sein, aber es ist schon schön, dass wir sowas haben. Mhm. Aber es gibt so Formalien, die uns nicht entwickeln, die uns nicht wachsen lassen, die uns bremsen, die ärgern, die Dinge nicht mehr ermöglichen, wo ich denke, hey Leute, da möchte ich mich nicht drum kümmern, lass uns die wichtigen Dinge machen. Und das ärgert mich manchmal und das zerrt, ja. Aber das ist das Spiel, auf das man sich einlässt, die gehören nun mal dazu. Mhm. Und da kann der Patient am allerwenigsten dazu, also muss ich es runterschlucken und besser machen.
Aber das höre ich tatsächlich in allen Branchen von allen Leuten, mit denen ich spreche, dass diese Bürokratie, diese Formalien einfach Bewegungskiller sind in dem Sinne. Also um jetzt auch in unserem Gespräch hier zu bleiben, die schaffen einfach nicht Bewegung, sondern die hemmen das eher. Du hast gerade die Zusammenarbeit mit deinen jungen und jüngeren Kolleginnen angesprochen. Siehst du bei denen auch andere Methoden oder hat sich der Job im Laufe der Zeit verändert, von dem jetzt nicht, wie du gelernt hast bis heute, na klar, die Techniken sind andere gewesen, aber so grundsätzlich, holistisch betrachtet, ja, ist der total, Job ein anderer geworden?
Ja, total anders geworden. Also ich bin ziemlich als Handwerker und ich bin es auch und die jungen Leute sind klasse. Es ist einfach, die bringen Ideen mit, die sind motiviert, die sind digital unterwegs, die hinterfragen viel mehr, als ich das in dem Alter gemacht habe, mhm, glaube ich. Es ist einfach, also die bringen mich hier auch voran wieder, um aus meiner Blase zu kommen und meine Sachen zu überdenken. Das ist schon gut. Also das ist richtig super, was die so mitbringen, mhm, und die wir hier haben. Grundsätzlich bin ich da begeistert von.
Wenn du jetzt mal den 5, 6, 7, 8-jährigen Markus dir mal anschaust, was würdest du deinem jüngeren Ich raten, bevor es in deinem Beruf geht?
Ich glaube, wie jeder 7-Jährige wollte ich natürlich Fußballprofi werden. FC Bayern. Ja.
Bayern?
Ja, doch, das war. Ah. Es ist, ja, mit 7 sieht man Dinge, die sieht man später anders.
Es ist ja unser erfolgreichster Verein, was will man machen?
Ja, genau, was will man neidlos anerkennen. Irgendwann stellt man fest, das wird vielleicht doch nichts. Und
warst du auch so kurz davor, Profi zu werden, wie alle, die dann keinen Fußballprofi geworden sind?
Ich war total talentfrei. Die Vorstellung war einfach nur schön, also mit dem, was man gerne macht, dann
ja,
sozusagen.
Ja. Man hört es ja ganz oft von wegen, fast wäre ich Profi geworden.
Nein, und dann bei kam mir überhaupt gar nichts. Ich bin ja noch im Radsport gewechselt, mhm, aber auch da wäre ich niemals Profi, also hätte ich niemals von leben können. Es ist immer nur Hobby, und so weiter habe ich es nicht gemacht. Was kann ich dem empfehlen? Also ich glaube, vom Typ, bei mir lief das irgendwie nie so gerade. Ich musste immer erstmal hier Sackgasse, dann den Weg gehen, hier eine blutige Nase geholt. Aber das ist halt so. Das war schon immer so. Ich war nie der Überflieger, nie die hellste Kerze auf der Torte, nie jemand, dem das zugeflogen ist. Manche Sachen fielen mir leicht, vielleicht war ich auch manchmal ein bisschen faul. Aber ich hatte, glaube ich, immer Spaß. Also ich hatte echt immer Spaß und eine gute Zeit und konnte immer, das Glas war eigentlich immer halb voll. Mhm. Darum, was ich dem jüngeren Markus empfehlen kann, es ergibt sich. Immer weitermachen, probieren, testen. Es gibt oft nicht richtig oder falsch. Und manche Dinge brauchen auch Zeit, um an diesem Punkt zu sein. Manche wissen es früher, manche wissen es später. Also es gibt wenige Dinge, wo ich sage, oh Gott, das würde ich komplett rückgängig machen. Mhm. Vielleicht ist man so, weil es so gelaufen ist.
Das ist wunderschön, wenn man das so sagen kann. Ich mag diese positive Grundeinstellung. Ich glaube, das ist so ein Ding, was immer nach vorne treibt.
Ja, das ist doch, Alles andere ist doch doof. Ich meine, wenn ich mich auf Dinge freuen, oder?
Na, absolut, absolut. Aber gibt es denn trotzdem in deiner, wie lange Karriere? 25, 30 Jahre? 25?
Ich glaube jetzt 25, 26 Jahre. Ja. Oh
Gott. Ja, geht schnell. Gibt es denn trotzdem einen Punkt oder einen Fehler, der dir mal geholfen hat im Nachgang?
Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber als ich das Studium abgebrochen habe, das war schon schwer, da brauchte ich schon eine Auszeit. Das war zum Beispiel diese Australien-Geschichte. Mhm. Aber, und es brauchte auch danach noch ein paar Jahre, um das zu verdauen. Aber da habe ich zwei Freunde aus dem Studium, die ich bis heute habe. Mhm. Ganz tolle Leute, sind am Ende Zahnärzte geworden, gar nicht Humanmediziner, mit denen ich vielen Austausch habe. Das ist super. Ich habe gelernt, wo auch meine Grenzen sind, also was ich alles auch nicht kann. Ganz viele Dinge, die kann ich einfach nicht. Aber ich weiß, was ich nicht kann und weiß, wie ich mir da Hilfe hole. Ich glaube, das hat geholfen, dass ich ein Teamplayer bin, dass ich jemanden an meiner Seite brauche, ob das im Privaten oder im Beruflichen ist, der Dinge viel besser kann, als ich sie kann, wo man sich gut ergänzt. Und ich glaube, das war so über dieses sich eine blutige Nase holen im Studium, auch so eine Erkenntnis, ja, okay, das sind deine Grenzen, aber wenn du es so und so machst, ist es vielleicht dein besserer Weg.
Jetzt auch nochmal in der Retrospektive, würdest du alles nochmal genauso machen, wenn du könntest?
Nein.
Nein?
Nein, nie. Oh Gott, deswegen, ich würde immer was verändern. Ich würde jeden Tag, wenn ich hier abends einschlafe, habe ich so eine Routine, ich denke nochmal über den Tag nach. Mhm. Und jeden Tag gibt es Dinge, die ich abends anders gemacht hätte. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Mhm. Immer anders machen. Allein um zu wissen, wie die andere Variante aussieht. Und manchmal hast du Fehler gemacht und du würdest sie anders machen, aber in einem Jahr war dieser Fehler vielleicht gut. Keine Ahnung. Mhm. Aber nee, ich würde es immer wieder
Sachen anders machen. Komplett jeden Tag aufs Neue prüfen.
Absolut.
Ja. Unfassbar. Gibt es denn trotzdem irgendetwas, was passieren müsste, damit du kündigst? Und jetzt nicht, dass du deinen Daumen verlierst. Das hatten wir ja gerade schon mal.
Ich kann ja nicht so richtig kündigen. Ich bin ja selbstständig auf der einen Seite, beziehungsweise hier Geschäftsführer. Das ist ja, die Hürde ist dann schon ganz groß zu kündigen. Und da muss man, glaube ich, mehr drüber nachdenken und überlegen. Aber also es gäbe einen Grund, warum ich meine berufliche Tätigkeit komplett auf links drehen müsste, ist, glaube ich, wenn mit meiner Familie etwas ist, dass sie mich mehr braucht. Die letzten Jahre sieht es so aus, Dominik, dass mir meine Frau wahnsinnig den Rücken frei hält. Ohne die ginge das gar nicht, dass meine Eltern sich um die Kinder gekümmert haben, als sie klein waren, weil ich schon viel Zeit binde. Sie es mir aber ermöglichen, weil sie wissen, das ist mir wichtig. Aber wenn ich irgendwann mal was zurückzahlen sollte, müsste, sprich, dass sie mich brauchen, meine Eltern krank, meinen Kindern, meiner Frau, das wäre ein Grund zu sagen, okay, wir brauchen hier eine Zäsur, so geht's nicht weiter, wir müssen eine Lösung finden, ich brauche die zeitlichen Kapazitäten für andere Dinge. Und dann würde man sich hinsetzen und auch da wieder eine Lösung finden. Und die wird gut sein. Und aus dieser Lösung werden wieder andere Sachen entstehen, die dann viel besser sind als das, wie ich es im Vorfeld gelöst habe. Und wer weiß, wie es nach einem Jahr dieser Variante aussieht, dass ich mich da auch wieder entwickelt habe und sage, okay, jetzt kann ich wieder mehr Zeit für andere Dinge verbringen, aber anders als vorher und dann nicht wieder zurückgehen, weil man ja diesen Schritt gehen musste. Aber ja, das sind Sachen, die kann ich mir vorstellen, alles umzukrempeln.
Schöne, krasse Antwort, aber richtig, also schön.
Du, mein Umfeld tut so viel für mich, dass ich das hier so machen kann, allein in zwei Praxen sein zu dürfen. Und viele Dinge, die abgenommen werden. Und das nehme ich schon wahr. Und da ist Danke und Blumen nett. Aber irgendwann wird der Moment sein, glaube ich, wo ich in die Bütt muss und muss in die Bresche springen.
Hoffen nicht, dass es jetzt allzu schnell und allzu zeitnah ist. Aber gibt es dann noch, und das ist jetzt auch meine letzte Frage unseres heutigen Tages, gibt es noch etwas, was du beruflich noch erleben möchtest?
Habe ich viel Zeit für die Antwort?
Die Zeit, die du möchtest.
Also wir, wenn du mal so links über deine Schulter guckst, da steht so unsere Vision, unsere Mission, welche Ziele wir haben, wo wir uns hinentwickeln wollen. Und wir sind, glaube ich, wir, also mein Geschäftspartner Tim Kostreber und ich, dass wir einfach total langfristig denken. wir möchten hier noch ganz viel entwickeln. Ob das mit dem Gebäude ist, was jetzt nebenan entsteht, das in die Entwicklung von Personal ist, aber auch wie wir Physiotherapie denken. Wir glauben, das wird sich verändern. Wohin geht da die Reise? Wie kann man Leute besser ausbilden? Noch besser die Zusammenarbeit mit Ärzten. Also es gibt da ganz viele Felder, wo ich Lust habe, die nächsten Jahre noch dran mitzuwirken. Mhm. Ich hoffe, das Umfeld hat auch Lust, das mit mir zu machen. Aber die Ideen sind da. Also da gibt es wahnsinnig viele Dinge, eher so an Entwicklung, jetzt gar nicht so an Behandlung, dass ich sage, ich will diese oder jene Fortbildung noch machen, sondern so Entwicklung im Ganzen, wo ich hoffe, dass wir da ja jetzt so Schritt für Schritt das als nächstes machen können.
Markus, vielen lieben Dank für eine Stunde Gespräch zum Thema Physiotherapie. Wie versprochen, es ging schneller, als man dann tatsächlich denkt. Danke, dass du so offen warst und uns mitgenommen hast auf deinen Weg, auf deine Einblicke in das ganze Thema. Alle Infos zu Markus und was er so treibt und seine ganzen Physiotherapien und Praxen und alles, was wir dort haben, packe ich natürlich in die Shownotes und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop. Wie viel Traum ist dein Beruf? Danke, Markus.
Danke, Dominik. Ciao.
Ciao.